Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich.
Hallo, mein Name ist Friederike Sperling und ich bin künstlerische Leiterin im Kunstraum Niederösterreich. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind für eine weitere Folge unserer Podcast-Reihe im Kunstraum, mit der wir Ihnen vertiefende Einblicke in unser Programm bieten wollen. Und genau dazu möchte ich nun unseren heutigen Gast, Nora Meyer, begrüßen, die unsere Sommerausstellung All the Fields kuratiert hat.
Hallo.
Nora, herzlich willkommen. Bevor wir einsteigen, magst du dich selbst und deine kuratorische Praxis kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Mein Name ist Nora Meyer. Ich bin Kuratorin seit mittlerweile, glaube ich, 15 Jahren. Und wenn ich über meine eigene kuratorische Praxis nachdenke oder spreche, dann geht es mir oft darum, ein bisschen außerhalb von so klassischen White Cube-Ausstellungen zu denken. Also in vielen Projekten, die ich mache oder auch mit Kollaborationspartnern gemacht habe, geht es mir darum, dass Besucherinnen sich der Kunst, den künstlerischen Positionen, ein bisschen anders nähern können. Ich habe zum Beispiel jetzt in Wien zuletzt eine Serie gestartet, die hat geheißen Wandertag, wo ich mit den Besucherinnen und den jeweiligen einzelnen Künstlerinnen ganz ungewöhnliche Orte bespielt habe und auch besucht habe, also zum Beispiel ein Observatorium mit Marianne Flaschitz oder ein Badehaus mit Christiane Peschek. Und wenn ich dann etwas mache in einem White Cube-Situation, wie hier im Kunstraum Niederösterreich, dann interessiert es mich oft, mit starken Narrationen zu arbeiten oder Erzählungen oder so, Gedanken spielen, um die Besucherinnen so ein bisschen ein anderes Mindset zu bringen. Wie in dieser Ausstellung jetzt hier, All the Fields, wo ich vorschlage, sich wieder zu erinnern oder reinzufühlen in diesen Gefühlszustand der Jugend. Also es geht nicht per se um ein Porträt der Jugend, sondern es geht mir wirklich um diesen emotionalen Zustand. Und ich glaube, wenn man einfach mit so kleinen Tricks, sage ich jetzt mal, oder Einführungen zu anderen Perspektiven, wie man eine Ausstellung startet, anfängt, dass es auch irgendwie einen anderen Zugang schafft für die Besucherinnen. Das interessiert mich immer.
Ja, danke. Du hast jetzt das gerade schon gesagt. In deiner Ausstellung geht es eben um eine ganz besondere Lebensphase, um die Jugendzeit. Und ich wollte unser Gespräch ein bisschen persönlicher beginnen und uns ein bisschen darauf einstimmen. Und vielleicht kannst du uns erstmal sagen, Nora, wie hast du deine Teenage-Jahre erlebt? Was ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also prinzipiell glaube ich, ich habe wirklich gute Erinnerungen an meine Jugend. Ich war gerne jugendlich. Ich habe, also wenn ich an meine Jugend denke, ich bin in Wien geboren und auch in Wien aufgewachsen. Dann denke ich viel an Freundschaften, an enge Gruppen, die mir irgendwie sehr wichtig waren, in denen ich mich auch wohlgefühlt habe. Ich war aber auch extrem politisch, aber ich war politisch und dieses klare Verständnis von was richtig ist und was falsch, daran erinnere ich mich auch noch, als damals zum Beispiel in den 2000ern, da gab es die Donnerstagsdemos, da war ich voll dabei oder man hat irgendwie, man hat auch Verbotenes getan, also ich kann mich auch erinnern, dass ich zum Beispiel in ein Schwimmbad eingestiegen bin, also all diese Dinge, wo man so versucht zu regeln, auszutesten oder die Limits von Regeln haben mich beschäftigt. Aber natürlich auch so die erste große Liebe, die wirklich auch schön war, aber auch tatsächlich natürlich dann irgendwann kam eine Trennung und dieses Trennen und dieses Verzweifeltsein und das erste Gefühl, also dieser erste Moment nicht zu wissen, ob dieses Gefühl je wieder aufhört, daran kann ich mich auch noch extrem gut erinnern. Also ja, eine intensive Zeit auf jeden Fall.
Ja. Dankeschön. Als nächstes würde ich gerne den Hintergrund zu deiner Show ein wenig abstecken. Man könnte ja sagen, dass die Jugend, sofern es die Jugend überhaupt gibt, zuletzt medial häufig negativ oder zumindest problematisch porträtiert wurde, Und man erinnere eben an unerlaubte Partys während der Corona-Zeit, an KleberInnen bzw. AktivistInnen in Museen, an Cybermobbing, was ich wohlgemerkt auch auf Erwachsene eben ausdehnt, aber auch Trends wie Quiet Quitting, das heißt eben eine sich immer stärker abzeichnende Veränderung in der Art und Weise, wie junge Menschen ihre Work-Life-Balance leben wollen. Wie kam es dazu, dass du dich gerade mit diesem Lebensabschnitt beschäftigen wolltest?
Ja, tatsächlich, was du auch angesprochen hast, es gibt so zwei Gründe, Warum das so in den letzten Jahren hat mich dieses Thema Jugend immer mehr beschäftigt. Einmal, wie du schon beschrieben hast, wirklich innerhalb der Corona-Zeit, wo ich eben so das Gefühl hatte, dass wir als Gesellschaft nicht sehr empathisch mit Jugendlichen umgehen oder auch wenig gesehen wurde, am Anfang zumindest auch, wie schwierig diese Isolation gerade für junge Menschen sind, weil die ja irgendwie per se dieses Gruppenzugehörigkeits, die Freunde sehen, die Freundinnen sehen, weg von zu Hause zu sein, eigentlich total wichtig ist in dieser Zeit. Und dann mussten sie sich isolieren und dann, wie es so ein bisschen Lockerungen gab, wurden ihnen gleich mal so eine auf den Deckel gegeben, wenn sie dann sich wieder treffen wollten im öffentlichen Raum. Und ich fand das irgendwie nicht ganz fair und habe gedacht, da könnten wir ein bisschen empathischer sein. Ich habe gestern auch nochmal drüber nachgedacht und dann habe ich nochmal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat tatsächlich. Und dann habe ich so Schlagzeilen gefunden. Dann ging es zum Beispiel, eine steht von heute, Teenies feiern Corona-Party in der Wiener Innenstadt. Von Masken oder Mindestabstand war nichts zu sehen. Und gleichzeitig habe ich gefunden im Standard, das fand ich interessant, so eine Beschreibung nochmal dieser Situation, wo sie eben schreiben, also über diese Corona-Phase, so die Schulen waren geschlossen, Feiern nicht möglich, auch die Angebote der Jugendarbeit waren auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich fühlten sich Jugendliche im öffentlichen Raum immer wieder drangsaliert. Seit Februar gab es etwa Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt, in deren Fokus vor allem jugendliche Kleingruppen gerieten. Die Polizei bilanzierte nach wenigen Wochen mit tausenden Identitätsfeststellungen und Anzeigen. Und das ist halt schon irgendwie, also ich finde, wenn ich das jetzt wieder lese, das war so 2021, ist es halt sehr beklemmend irgendwie auch. Und tatsächlich haben sich ja dann auch Studien jetzt im Nachhinein währenddessen schon gezeigt, dass Jugendliche als Folge der Corona-Situation oder allgemein vielleicht auch der Weltsituation zusätzlich sehr stark unter Depressionen und Angstzuständen leiden gerade. Also das ist so dieser eine Punkt, der mich interessiert hat, und andererseits hat mich aber auch dieser aktivistische Impuls interessiert oder war ich immer begeistert oder auch fasziniert von der Energie, die junge Menschen haben, zum Beispiel eben in Wien die Lobau zu besetzen. Ja, es waren ganz viele junge Menschen, die da involviert waren und ein halbes Jahr da in diesen Camps gelebt haben und irgendwie für etwas gekämpft haben, was ihnen wichtig ist. Und genau dieser Wille, etwas zu verändern und irgendwie an vielleicht eine bessere Welt zu glauben oder die Welt überhaupt mitzugestalten, das hat mich eigentlich sehr interessiert. Und daraus ist die Idee entstanden, eine Ausstellung zum Thema Jugend zu machen.
Magst du vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was in der Lobau genau passiert ist?
Tatsächlich, was passiert ist bei der Lobau-Besetzung, ist, dass im August, ich glaube 2021, sollte quasi der Bau der Stadtautobahn starten. Und daraufhin haben mehrere Menschen und darunter auch viele Jungen einen Bereich der Baustelle quasi besetzt und sind dann ein halbes Jahr lang wirklich, haben sie dort gelebt, haben ein Camp aufgebaut. Ich habe mir gestern die Website auch nochmal angeschaut und dann gibt es auch so Regeln, wie man sich da zu verhalten hat. Zum Beispiel Hunde mussten dann alleine sein. Aber auch, man will friedlich miteinander umgehen, wie aber auch umgegangen werden muss, wenn, falls die Polizei kommt. Und man hat richtig gesehen, und auch, es gibt auch zwei schöne, also einmal von Oliver Ressler und einmal von Gerald Baumann und Matteo Molina, Videos oder Filme, Kurzfilme, die sich so mit dieser Besetzungssituation auseinandersetzen und auch Interviews zeigen, wo eben auch gesprochen wird von vielen dieser jungen Menschen von so einer Utopie, die sie dort gestartet haben, wie man zusammen leben kann, wie man zusammen baut, wie man Dinge teilt.
Jugend wird natürlich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen gelebt und auch erlebt, beziehungsweise kann oftmals auch gar nicht ausgelebt werden. Und da spielen geografische Lage, Privilegien, Herkunft und verschiedene Diskriminierungserfahrungen sicherlich eine große Rolle. Wie positionierst du All the Fields in dieser Hinsicht?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich, also ich glaube, es ist generell eine Herausforderung von Ausstellungen. Also man muss sehr aufpassen bei Ausstellungen, weil Ausstellungen nie ein Gesamtbild schaffen können. Ja, und man darf sich auch gar nicht in diese Situation begeben, zu sagen, das ist jetzt das Porträt der Jugend. Also ich glaube, da muss man einfach scheitern, weil die Komplexitäten der Welten und der Realitäten nie abgebildet werden können, in meiner Ansicht, in einer Ausstellung. Deswegen habe ich auch versucht, oder war mein Ansatz eben zu sagen, ich konzentriere mich auf diese Gefühlswelt der Jugend auch, ja, die eben sehr ähnlich sein kann, auch wenn das Erleben oder die Jugenderfahrung natürlich unterschiedlich sein kann. Wie du gesagt hast, also wo bin ich geboren? wie ist meine Familie, wer ist meine Familie, wie fühle ich mich zu Hause, wie sicher bin ich zu Hause, welche Machtgefügen bin ich ausgesetzt. Das sind alles ganz unterschiedliche Situationen und Erfahrungen auch. Wie sehr jugendlich kann ich überhaupt sein, wie du auch gesagt hast. Aber ich glaube, die Gefühlswelten sind schon teilweise ähnlich, auch einfach aus biologischen Gründen. Also einerseits gibt es ja hormonelle bedingte Veränderungen, körperliche Veränderungen, die alle durchleben. Und es gibt, das fand ich auch interessant, das habe ich im Zuge der Recherche für die Ausstellung herausgefunden, eben ganz neue neurowissenschaftliche Diskurse auch zu dem Thema. Ja. Also die auch Charaktereigenschaften, Charakterzüge von Jugendlichen auch anders beschreiben, aber eben auch sagen, es gibt sehr ähnliche Tendenzen. Also zum Beispiel, das Hirn ist darauf ausgelegt, risikobereiter zu sein von Jugendlichen. Und das hat einfach den Grund, also früher wurde das ja immer sehr negativ konnotiert. Also deswegen gibt es auch zum Beispiel Versicherungen, bis 24 ist die Autoversicherung viel teurer, ja, weil die Jugendlichen einfach tendenziell schneller fahren, also weil man einfach risikobereiter ist. Aber was Positives daran oder warum es das überhaupt gibt, laut diesen neurowissenschaftlichen Diskursen, ist eben die Tatsache, dass wir risikofreudig sein müssen, um Neues zu lernen. Also um uns überhaupt auf neue Welten oder auf Situationen einzulassen, neuen Situationen zu begegnen, müssen wir risikofreudig sein und auch flexibel. Und das sind zum Beispiel Merkmale, die eben Jugendlichen allgemein zugesprochen wird. Zum Beispiel, also ein Buch, das ich vor allem gelesen habe, ist auch von Daniel Siegel. Das heißt Brainstorm, The Power and Purpose of the Teenage Brain. Und es ist eigentlich ein Buch, das ist auch interessant, an Eltern gerichtet, um Jugendliche zu erklären und auch so ein bisschen Empathie für Jugendliche zu schaffen. Und was er beschreibt, ist, dass es eben vor allem vier Merkmale gibt dieses jugendlichen Gehirns. Und das eine ist eben so die Suche nach dem Neuen. Das andere ist soziales Engagement, dass es wirklich auch besonders ausgeprägt ist bei Jugendlichen. Dann erhöhte emotionale Intensität, also das ist auch einfach ja, gehirnmäßig vorgegeben. Und kreative Erkundungen. Und das sind eigentlich sehr schöne, also was mir gefallen hat an dem Buch ist, dass es sehr positiv konnotierte Umschreibungen sind versus dem, was wir eben kennen, rebellisch, unreif, eben risikofreudig oder zu risikolastig. Aber diese positiven Eigenschaften natürlich führen auch dazu, dass man, also kreative Erkundung kann auch bedeuten, dass man halt Drogen nimmt zum Beispiel oder testet. Also da gibt es immer so zwei Seiten davon. Aber mich hat es irgendwie interessiert und mir sehr gut gefallen, dass da so andere Perspektiven gibt innerhalb dieses neurowissenschaftlichen Diskurses.
Wir haben ja jetzt einige Tools quasi an der Hand und ich würde jetzt gerne selber mal mit dir also eine kreative Erkundung von All the Fields machen und würde dich dazu bitten, so eine imaginäre, so einen imaginären Besuch der Ausstellung mal zu machen und vielleicht sagst du einfach ein, zwei Sätze zu den jeweiligen Arbeiten und ja, führst uns so allgemein so ein bisschen in die Atmosphäre deiner Ausstellung ein.
Sehr gerne. Wie ich vielleicht beginnen kann, ist das, also es gibt zwei Arbeiten, es sind insgesamt sechs Künstlerinnen, die ich zeige in der Ausstellung, mit mehreren Arbeiten jeweils. Und zwei Künstlerinnen speziell haben auch mit Jugendlichen gearbeitet. Das fand ich sehr schön und auch wichtig. Das ist einmal Stine Marie Jakobsen und andererseits Anna Witt. Und die Arbeiten ähneln sich vielleicht daran, dass sie wirklich Jugendliche sprechen lassen und auch so ein bisschen deren politischen Perspektiven zeigen und sichtbar machen. Wir haben eben einerseits Anna Witt, die ein Videoarbeit zeigt, und zwar Born, das ist die Arbeit von 2023. Das ist eine Arbeit, die entstanden ist in Deutschland, in Bremen und ganz konkret im Stadtteil Kröblingen. Das ist ein Viertel, das bekannt ist als Arbeiterviertel, starke Arbeitsmigrationsgeschichte hat. Und sie hat dort mit einem Jugendforum zusammengearbeitet. Und wir sehen in den Videos immer Szenen, in denen die Jugendlichen sich so mit der Geschichte des Bezirks auseinandersetzen und über diese Geschichte des Bezirks auch beginnen, darüber zu sprechen, wie ihre eigene Erfahrung in der Gesellschaft ist. Da kommen dann Themen auf wie Diskriminierung oder wollen wir eigentlich Nation haben? Ist es wichtig, zu einer Nation dazuzugehören? Und ich finde die Jugendlichen, also das Berührende ist, dass sie wirklich super clever sind und ganz, ganz schön tolle Sachen sagen. Und dann kippten immer die Situationen, wo man einfach so dieses Zwischenmenschliche zwischen den Jugendlichen sieht. Und das gefällt mir auch gut daran. Also es gibt dann eine Szene, wo zwei sind türkischsprachig und dann diskutieren sie, was der originaltürkische Begriff eigentlich auf Deutsch heißt, also wie die Übersetzung ist. Und sind in einer großen Diskussion und schlussendlich rufen sie dann die Oma an von der einen und lassen sich erklären, was dieser Begriff dort ist. Und das ist so eine ganz schöne zwischenmenschliche kleine Situation, die irgendwie dieses Sein als Jugendlicher, finde ich, auch wirklich schön beschreibt. Und die andere Arbeit, die auch mit Jugendlichen entstanden ist, ist von Stine Marie Jacobsen, einer dänischen Künstlerin, die eben eigentlich in ihren Arbeiten, also die arbeitet immer mit Langzeitprojekten und entwickelt so Bildungsprojekte, die wirklich so als Anleitungen dann auch in Schulen verwendet werden können. Und die Arbeit heißt Groupthink Inner Map. Das war eine Übung, die sie mit Jugendlichen aus Dänemark, Albanien und Frankreich umgesetzt hat, wo die Jugendlichen ihre eigenen Körperformen, also Umrisse, abgezeichnet haben und dann in ihre Körper statt ihrer Organe Symbole reingezeichnet haben für Dinge, für die sie auf die Straße gehen würden oder gegen die, also so Protestmotivationen quasi. Das heißt, wir sehen dann einen Körper, wo die Hände in die Höhe gestreckt sind und statt den Oberarmknochen steht dann No Racism zum Beispiel. Oder wir sehen eine Spritze und ein Coronavirus. Manche Dinge kann man leichter entziffern. Es sind immer Symbole, die wir sehen oder Zeichnungen. Und manche Dinge bleiben so ein bisschen im Unklaren oder Persönlichen vielleicht. Aber es entstehen dadurch, und sie hat das jetzt quasi diese Zeichnungen der Silhouetten auf Roll-Ups draufgedruckt. Und die stehen quasi im ganzen Ausstellungsraum verteilt, so wie eine Art Protestgruppe auch. Und das fand ich eben sehr schön, dass diese persönlichen Perspektiven auf wofür Jugendliche heutzutage protestieren würden, auch da irgendwie in der Ausstellung sind. Ein anderes Thema, das auftaucht in der Ausstellung, das ich aufgegriffen habe, ist die Frage von Identität und aber auch Selbstdarstellung. Das zeigt sich vor allem auch in zwei Arbeiten, und zwar einerseits in Arbeiten von Molly Soda, einer puerto-ricanischen Amerikanerin, und Hannah Neckel, einer österreichischen Künstlerin, die beide sich so ein bisschen auch mit Präsentationen, Selbstpräsentationen online beschäftigen. Also Molly Soda zum Beispiel ist eigentlich berühmt geworden in den 2000ern als Bloggerin, das heißt eben diese persönlichen Tagebücher, die online gestellt werden. Und sie beschreibt das eben, dass sie mit 14 begonnen hat auf einen Xanga-Account. Das musste ich auch erst mal nachlesen. Das war quasi so früher so wie MySpace. Das war eigentlich eine Plattform, wo unterschiedliche Blogs stattfinden konnten. Und dort hat sie begonnen, Fotos von sich selber hochzuladen und eben auch Texte, sehr viel Privates zu teilen und hat wie so eine Community gefunden. Und irgendwann hat dieses Bloggen ist gekippt in eine Art künstlerische Praxis. Und heute ist sie eben Künstlerin, und in der Ausstellung zeigen wir drei Videos von ihr, die sie in den letzten Jahren gemacht hat. Das eine, wo sie ganz bitterlich weint und so einen Moment der Verzweiflung aufzeichnet. Das andere, wo wir sehen, wie sie nach YouTube-Tutorials sich versucht, die Stirnfransen zu schneiden. Und das dritte ist ein Video, wo sie einfach 7 Jahre ihrer Fotobooth-Galerie, also Fotos, die sie auf dem Laptop gemacht hat, zusammengeschnitten hat, und wir einfach 20 Minuten sehen, wie sie sich so verändert hat in den letzten 7 Jahren. Und mir gefällt hier auch eben, wie diese Alltäglichkeit von sich die Stirnfransen schneiden zu tiefer Verzweiflung auch so vermischen.
Und was ich da auch total schön finde bei Molly Sodas Arbeit, wie du sie präsentierst, und tatsächlich hast du zweite Screens eben auch in den Fensterläden quasi installiert, wodurch wirklich so eine, ja, Wohnzimmer beziehungsweise ja, im Grunde so eine Zimmeratmosphäre entsteht. Und da spielst du auch irgendwie wieder mit dem, was du auch am Anfang schon gesagt hast, mit diesem, ja, inszenieren im Grunde, also mit dem Erstellen einer Szenografie innerhalb einer Ausstellung, was ganz schön ist.
Ja, genau. Ich wollte eben, dass es so eine Art, wie so ein Jugendzimmer, also so ein Rückzugsort, in dem man dann sitzt und dann diese privaten Darstellungen von Molly Soda sieht. Das freut mich. Ja, ich bin auch, also da bin ich ganz glücklich, dass das funktioniert, dass man auch so reinsteigen kann. Genau. Die andere Position eben, die sich auch mit Identität beschäftigt oder dem eigenen Sein auch in der virtuellen Welt, ist Hannah Neckel. die hat eben eine neue Arbeit hier gestartet. Und das schaut optisch aus wie ein Wasserfall. Wir sehen ein großes Tülltuch in so lila, rosa, türkis Schimmern, das sich von der Decke runter bewegt und unten in zwei Screens, die wie so eine kleine Pyramide, also wie ein Dreieck zusammengesteckt sind, stehen. Es ergibt sich wie so ein Teich unten, also der Tüll unten zieht sich fort und auf diesem Tüll gibt es wie kleine Objekte, die auch an Jugend erinnern. Also wir sehen so Hello Kitty-Figuren, Manga-Figuren auch, einen kleinen Spiegel, LED-Lampen. Also es hat wieder so ein Jugendzimmer-Gefühl. Und tatsächlich heißt die Arbeit I Only Want It If It Feels Like This und bezieht sich eigentlich auf einen Zustand, wie Hannah ihn beschreibt, in dem man sich in der Online-Welt, in der man ja durch Avatare sich wie so eine eigene Identität schaffen kann, und wo man sich in der Online-Welt eben authentischer fühlt oder näher am eigenen Ich fühlt als in der realen Welt. Und das beschreibt sie vor allem im Kontext auch von queeren Identitäten. Und sie beschreibt eben diesen Zustand oder ihre Arbeit möchte auf diesen Zustand hinweisen, wenn man eben begreift, dass man in dieser Online-Welt, also dass man nicht mehr darauf verzichten will, auch in der realen Welt sich so zu fühlen, so authentisch dem eigenen Ich nahe wie in der Online-Welt. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken und auch so interessant. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Generationsunterschied vielleicht, dass man eben das Virtuelle nicht als Bedrohung sieht. Also ich glaube, da gibt es ja auch so einen Unterschied, dass die Erwachsenen oft das Virtuelle als Bedrohung sehen oder als schwierig oder als irgendwie etwas, wo unsere Kultur verloren geht. Und es aber viele Generationen gibt, gerade die jungen Menschen heute, die das eigentlich als ganz normale, klare, zweite oder gleichwertige Realität sehen. Und das bringt Hannah Näckel da irgendwie auch rein. Die letzten zwei Arbeiten beschäftigen sich auch, oder habe ich gewählt, weil ich aus unterschiedlichen Gründen, aber was sie optisch machen, ist, dass sie einen Bezug herstellen zum öffentlichen Raum. Wie gesagt, war es mir eben wichtig, auch so Räume aufzugreifen, in den Jugendlichen sich bewegen. Und ein wichtiger Ort ist einfach der öffentliche Raum, weil es einfach ein Rückzugsort ist, außerhalb der kontrollierten Räume wie Schule, Elternhaus. Es sind Zoom-freie Orte, das heißt, das sind die Orte, wo die Jugendlichen sich einfach aufhalten können. Und hier zeige ich Arbeiten von Marusha Sagadin und eine Malerei speziell auch von Oskar Gutteil, die eben wie so ein vielleicht Basketball-Park-Feeling aufmachen. Also die Arbeit von Oskar Gutteil heißt Skatepark. Da sehen wir eine Gruppe von jungen Menschen, die gemeinsam sind, aber doch jeder so für sich. Also wir sehen einen Jugendlichen, der schaut auf sein Handy, der eine schnort, dem anderen eine Zigarette, im Hintergrund küssen sich zwei. Aber ich finde, es ist so ein ganz harmonisches Bild eigentlich einer Gruppe, die irgendwie zusammengehört, aber trotzdem so mit sich selber beschäftigt sind und an so einem freien Ort sind. Das gefällt mir extrem gut. Und kombiniert ist es mit zwei Arbeiten, eben so Sitzbänken von Marusha Sagadin und den Basketballkörben, die sie nennt Hoops, die eben so feminisierte Basketballkörbe sind. Das heißt, die sind farbig, der Ring ist farbig und das Netz ist auch nicht einfach brutale Ketten, die da hängen, sondern es gibt so kleine Kugeln dran, es gibt kleine Schmuckelemente. Sie nennt das so ein bisschen feminisiert auch. Und was eben interessant ist bei Marusha Sagadin, dass die beschäftigt sich sehr stark mit Jugendkultur und auch Codes der Jugendkultur, aber auch feministische Architekturtheorie und eben der Frage, wer betritt eigentlich oder darf öffentliche Räume betreten und für wen sind sie ästhetisch auch gemacht. Und ihre Arbeiten kann man eigentlich als Alternative oder so eine Art Gegenkonzept lesen von alltäglichen, also wie normalerweise Bänke ausschauen, Beton und Stahl. Und was wir aber bei Marusha sehen, ist ganz viel Farbe, also auch sehr comichaft. Wir sehen Kaugummireste, also in Gips gefärbte Kaugummireste, die zwischen ihren Bänken sind oder auch Abdrücke von Füßen. Das macht einfach sehr viel Freude, finde ich, optisch. Genau, und dann kommt noch eben Oskar Gutteil dazu, ein Maler aus Berlin. Von dem zeige ich insgesamt drei Malereien. Die einen eben, die so über diesen Außenraum sprechen und zwei andere Arbeiten, Bodycheck und Träumer, die so über eine Innenansicht widersprechen und einen Gefühlszustand, finde ich, beschreiben, wo es viel um Verletzlichkeit geht. Das sind zwei Malereien, die entstanden sind während seiner eigenen Transition zu einem Trans-Man. Und wir sehen im Bodycheck zum Beispiel diese Person, vielleicht der Maler selber, wie er im Badezimmer steht und sich selbst, also den eigenen Körper, so obsessiv beobachtet und die Veränderungen des eigenen Körpers nach einer Mastektomie, das heißt der Veränderung der Brust zu einer männlichen Brust hin, muskulös. Und wir sehen auch im Vordergrund, also seine Bilder sind immer sehr humorvoll, auch sehr farbenfroh, sehr comichaft, aber eben auch so mit einer Intimität, finde ich, sprechen sie. Und wir sehen eben da diese Person im Bad stehen und vorne am Badezimmertischchen auch noch so zwei so Busen in die Höhe stehen. Und ich finde, dieser Moment des verändernden Körpers spricht einfach auch sehr viel über die Jugend. Und die andere Arbeit, Träume, da sehen wir eben die gleiche Person auf dem Bett liegen in seinem privaten Zimmer mit unterschiedlichen Fabelwesen oder bedrohlichen Träumen, man weiß es nicht genau, oder Wünschen auch, die quasi über ihn wie so eine Wolkendecke hängen und ihn quasi anschauen und auf ihn, auf diesen im Bett liegenden Menschen schauen. Und das ist eben auch diese schöne Innenansicht, finde ich, des, ja, Seins.
Und ich darf noch mal so ein bisschen aus der Außenperspektive, ja, bitte, quasi sagen, gerne, zu dieser allgemeinen Atmosphäre, weil wir uns nämlich jetzt gerade, es ist heute Montag und am Donnerstag hat deine Ausstellung eröffnet und es war einfach eine wahnsinnig, ja, ausgelassene, sehr entspannte Stimmung. Wir hatten eben auch zwei Konzerte von zwei Bands, zu denen du vielleicht später noch was sagen kannst. Aber was mir auffällt, es ist eine sehr, ja, irgendwo hoffnungsvolle Stimmung. Und ich würde es gerne so ein bisschen als Überleitung nehmen dafür, um nochmal kurz über diesen Ausstellungstitel zu sprechen, All the Fields. Erstmal könnte man eben sagen, dass dieser Titel ja vorausschickt oder impliziert, dass der Fokus auf eben Gefühlszuständen, auf Gefühlen, Emotionen steht, vielleicht sogar auch die Überforderung mit Gefühlen. Mhm. Aber was ich doch auffallend finde, ist, dass all diese Arbeiten Strategien entwickeln, entweder mit diesen umzugehen oder eben tatsächlich politische Teilhabe zu befördern oder eben auch Strategien der Zugehörigkeit oder der Identität auch irgendwo sichtbar zu machen oder zu artikulieren. Wie stellst du ganz persönlich den Titel in Verbindung mit den Arbeiten?
Ja, ich glaube, ich sehe das eh auch sehr ähnlich, wie du das jetzt beschreibst. Also All the Feels, es ging mir auch so, also sprachlich erstmal um so eine Saloppheit auch, ja, also eigentlich müsste es heißen All the Feelings, also da so eine Schnelligkeit reinzubringen und eben auch, also diese Überforderung von Gefühlen, also diese Überlagerung von mehreren Gefühlen, die gleichzeitig stattfinden, dass man die einzelnen vielleicht gar nicht so rausfiltern kann. In dem Sinne wollte ich auch, dass sich das innerhalb der Ausstellung überlagert und dann glaube ich auch, also ich wollte auch gerne, wie du es auch beschreibst, eigentlich was eine hoffnungsvolle und positive Ausstellung machen. Weil natürlich gibt es, also man könnte dieses Thema ganz anders aufgreifen und es gibt sicher auch sehr viel Bedrückendes, Schwieriges an dieser Lebenszeit. Aber ich finde eben, dass da auch sehr viel Hoffnung drinnen steckt und eben gerade zum Beispiel auch Hannah Neckel oder Molly Soda oder auch Oskar Gutteil, da geht es viel auch um Selbstbehauptung und sich die Darstellung der eigenen Identität zurückzuholen quasi und nicht von anderen aufdrücken zu lassen. Also oder auch eben Maruscha Sagadin, die einfach sagt, so sollte der öffentliche Raum ausschauen und so bewegen wir uns an diesem Ort. Oder eben Anna Witt oder auch Stine Marie Jakobsen, die eben die Jugendlichen sprechen lassen, wo auch so eine extreme Stärke ist. Also ich sehe das ähnlich, dass dieses All the Feels war für mich einfach ein all diese Parallelitäten und Gleichzeitigkeiten von großen und kleinen Gefühlen und die auch in ihrer Wertigkeit stehen zu lassen.
Und dann finde ich auch schön, wie du im Grunde dann mit der Ausstellung auch so eine Art Gegenbild oder zumindest ein alternatives Bild heraufbeschwörst, was Jugend noch alles bedeuten kann, eben in Bezug oder gerade im Verhältnis oder als Antwort auf eben diese stigmatisierten Bilder, die wir jetzt in den Medien oder im öffentlichen Diskurs auch zu sehen und zu hören bekommen, eben genau diese negativen Konnotationen, von denen wir am Anfang auch gesprochen haben. Also Jugend ist viel mehr eben als Cybermobbing, als Leute, die nicht arbeiten wollen, beziehungsweise ja, diese rebellischen Partygängerinnen. Mhm. Also da steckt einfach viel mehr drin und das finde ich sehr schön, wie du das in der Ausstellung mit den KünstlerInnen aufmachst. Und in der Einleitung zu deiner Show fragst du danach, welche Impulskraft in der Adoleszenz stecken kann. Und mich würde natürlich jetzt interessieren, welche Antworten du mit den KünstlerInnen gefunden hast oder welche Überlegungen ihr in Bezug auf diese Frage auch hattet. Also es geht so ein bisschen um die Frage, inwiefern Menschen nach 24 sich auch ein bisschen wieder an diese Zeit erinnern können oder müssen, beziehungsweise sich auch Naivität aneignen müssen, um dieser Polykrise, wie sie auch genannt wird, zu begegnen. Also was waren so eure Überlegungen auf diese Frage hin?
Also ich glaube tatsächlich, dass das ist ein bisschen das, ist, was ich auch schon beschrieben habe, diese Strategien, die es gibt, irgendwie sich in der Welt zu behaupten. Und ich habe eigentlich, also ein großer Punkt kam eben von diesem risikofreudig zu sein, also so Eigenschaften sich rauszuziehen. Ja. Ich glaube, das spüre ich einfach selber auch als Erwachsene, dass ich eben nicht mehr so, also ich finde, je älter man wird, umso grauer wird alles. Und das ist gar nicht nur negativ gemeint, aber es gibt alles, also es kann alles relativiert werden. Ja? Also gerade wenn wir jetzt denken, was ist richtig und was ist falsch. Es gibt, also Situationen sind so komplex, dass man eben nicht mehr so wie in der Jugend sagt, wenn die Person mich betrügt, dann ist es sofort aus, weil das ist alles falsch. Also dass es so klare Verständnisse gibt von was richtig und falsch ist. Und das hat natürlich auch seine Wichtigkeit, das will ich gar nicht absprechen. Aber ich glaube auch, dass es sehr besonders ist oder dass eine Sache, die wir lernen können, ist eben, dran zu glauben und auch dafür zu kämpfen und dafür einzustehen, dass man das Richtige tun kann. Ja. Da glaube ich, dass wir oft sehr pragmatisch sind mittlerweile als Erwachsenen. Auch, also was ja auch ein Faktum ist der Jugend, ist, dass sie Regeln und Struktur hinterfragen. Ja, das, was wir als rebellisch definieren, bedeutet, sie hinterfragen bestehende Regeln. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein Punkt, an dem wir gerade sind, der ganz wichtig ist eigentlich und wo wir auch mutig sein sollten, diesen Schritt zu gehen.
Mhm. Ja, wahrscheinlich gerade in einer Zeit, wo uns so, ja, ich sag mal, radikal andere Visionen fehlen als Erwachsene, wie wir eine lebenswertere Zukunft für viele schaffen können, oder? Also ja. Dass es uns einfach in unserem Pragmatismus, in unserem Alltag, in dem wir gefangen sind, vielleicht teilweise auch einfach gar nicht mehr möglich ist, Dinge anders zu denken. Und da kommt vielleicht dann auch diese Flexibilität wieder zu tragen, die du auch in Bezug auf die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse oder Neuinterpretationen von Jugend aufgezählt hattest. Also so die Frage, inwiefern müssen wir uns als erwachsene Generation vielleicht doch auch wieder so etwas aneignen, wie ein flexibleres Umdenken und Neudenken von Normen, von wie wir miteinander, aber auch eben mit der Natur
auf jeden Fall
agieren.
Und gerade natürlich, also das muss man auch immer sagen, in dem Kontext jetzt aus der Sicht wir als westlich-europäische Gesellschaft, weil natürlich es gibt schon andere Orte, geografische Bereiche, wo auch die Erwachsenen natürlich gezwungen sind, einfach flexibel zu sein und
Zu guter Letzt würde ich sehr gerne noch auf das Rahmenprogramm zu sprechen kommen und vielleicht kannst du uns kurz erläutern, was uns erwartet bis Ende Juli, aber vielleicht auch nochmal einen kurzen Rückblick geben auf Donnerstag, wo eben Pink Noise Konzerte organisiert hat.
Also was wirklich super war, vielleicht beginne ich mit den Konzerten von Pink Noise. Pink Noise ist ein queer-feministischer Verein, der sich zur Aufgabe macht, Flinterpersonen Zugang zu Musik zu geben und Workshops macht, speziell eben immer ein Sommercamp, in dem junge Menschen eingeladen sind, Musikinstrumente auszuprobieren, Bands zu gründen und einfach drauf loszuspielen. Und sie haben wirklich zwei super Bands eingeladen, Rotes Lila und Stranded, die eben für eine Stunde, also jede Band so eine halbe Stunde, ihre eigenen Lieder, aber auch Coverlieder gespielt haben. Und was das gemacht hat, ich wusste es schon oder habe es schon gehofft, aber dann im Moment hat es mich doch wieder irgendwie emotional sehr mitgenommen, dass es wirklich so berührend war zu sehen, wie die sich da hinstellen. Ein Teil der Gruppe hat am nächsten Tag Matura gehabt, aber sie waren trotzdem da und haben diese Konzerte gespielt. Und sich eben auch, es ist ja so ein verletzlicher Moment, auf der Bühne zu stehen, Instrumente zu spielen, die sie vielleicht noch gar nicht so lange können. Dann haben sie die ganze Zeit auch Instrumente gewechselt. Also es war gar nicht alles so professionalisiert, aber sehr direkt, und das fand ich wunderbar. Und dann waren natürlich auch die Freunde und Freundinnen da, also andere Jugendliche, aber es war natürlich auch die Familie da, die Oma ist vorne in der ersten Reihe gesessen, und es hat so eine ganz besondere Stimmung gemacht für die Ausstellung, das mich sehr gefreut hat. Genau, und der zweite, finde ich, super Rahmenprogrammpunkt ist ja entstanden mit dem Vermittlungsteam von Kunstraum Niederösterreich, da habe ich mich total gefreut. Weil das ja eine Kooperation ist, die ihr schon länger habt, oder? Ja. Genau. Mit
Ausbildungsfit, Bildung bewegt Mädchen.
Genau, das ist nämlich ein längerer Name, aber es ist auf jeden Fall auch eine super Initiative, die sich eben mit der Ausbildung von jungen Frauen beschäftigt. Und gemeinsam mit denen ist der Programmpunkt Expertins entstanden. Der findet am Donnerstag, den 20. Juni, am Vormittag statt. Zwischen 11 und 12. Und die Idee war, also in Gesprächen mit der Kunstvermittlung vom Kunstraum Niederösterreich haben wir darüber gesprochen, dass wir eigentlich ein Programm machen wollen, wo die Jugendlichen die Expertinnen sind. Das war eigentlich die Idee. Und dass man so ein bisschen das umdreht. Deswegen wurde mit den Jugendlichen gemeinsam erarbeitet, was sie eigentlich gut können oder was ihre Expertisen sind. Und an diesem Tag gibt es dann wie so 1:1, wie so Speed-Dating-artige Kurzpräsentationen, wo man eben unterschiedlichen jungen Frauen gegenübersetzt, die einem dann erklären, wie man Kunst auf Social Media machen kann oder vielleicht die Do's and Don'ts der Gen Z, genau.
Und daneben gibt es natürlich auch noch Führungen, und eine ist natürlich mit dir tatsächlich am 4. Juli. Und es gibt immer Kurzführungen jeden Freitag und jeden Samstag, kostenlos und ohne Anmeldung. Und wir würden uns freuen, Sie wiederzusehen im Kunstraum Niederösterreich. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Nora. Danke für das Gespräch und natürlich vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Ausstellung.
Vielen herzlichen Dank dir.